Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und hier live dabei Dirk Schwitzke. Hallo Dirk.
Ich grüße dich, Andreas.
Ja, wir sitzen jetzt hier, zum ersten Mal nicht, wir saßen ja schon mal zusammen und haben den Podcast aufgenommen. Jetzt immer wieder seit langem jetzt in einem Raum.
Von der neu eingerichteten Räumlichkeiten.
Ja, Wahnsinn, oder? Extra ein Podcast-Studio hier gesponsert und spendiert gelassen von dem großzügigen Commerzbank-Konzern, beziehungsweise hier, der kommt direkt, nicht schlecht.
Und das zu Recht, wenn man schon so teures Personal wie dich einkauft, dann muss für sowas extra noch ein bisschen Geld übrig sein.
Ja, ich hoffe, ich höre da keinen Neid raus, aber zumindest mal haben wir hier ein Format geschaffen,
ja, was ja immerhin schon sechs Spott, Jahr. Ich bin schon froh, dass du das hier nicht gehört hast.
Na gut, gehen wir mal auf die wichtigen Ereignisse ein und weniger als auf die entsprechenden Podcast-Studien, die wir hier, oder Studios besser, die wir hier in bei der Comdirect haben. Wir haben ja einen sehr interessanten Paradigmenwechsel in der Wirtschaftslandschaft in Amerika gesehen, beziehungsweise bei den Investoren besser gesagt. Zuvor war es ja noch so, dass schwächere Arbeitsmarktdaten ja eigentlich eher als negativ interpretiert wurden, weil dann der Konsum rückläufig ist und die Frage natürlich nach der Konjunkturerholung in den USA gestellt wurden. Jetzt haben wir aber tatsächlich in der vergangenen Woche ja die neu geschaffenen Stellen in den USA gesehen, die ja mit 178.000 deutlich geringer reingekommen sind als die erhofften 235.000 neu geschaffenen Stellen. Und der Markt hat es gefeiert. Ja, warum?
Die Frage ist, ob es erhoffte oder befürchtete 235.000 Stellen waren.
Ja, er befürchtet den.
Nach dem Statement ist aus der US-Fed, insbesondere von Jerome Powell selber, in der letzten Woche ist eben der Fed-Put wieder da. Man hat eben die Absicherung von der Fed, dass sie bereit sind, sich mehr oder weniger darauf festzulegen, dass es keine weiteren Zinserhöhungen gibt. Und die Märkte sind beruhigt worden durch das, was Jerome Powell gesagt hat, dass er eben auch gesagt hat, er sehe keine Stagflation. I don't see a stack on the flation. So, dass man mehr und mehr dazu bereit ist, grundsätzlich Good News als Good News und Bad News als Good News zu sehen. Und die vorübergehende Verunsicherung, gerade der Aktienmärkte zu Beginn dieses Monats und Ende April eben ein bisschen wieder vorbei ist und man grundsätzlich das positiv sieht oder sieht, dass etwas höhere Arbeitslosenzahlen, die ja nicht wirklich hoch sind, aber eben etwas höher, als man zuvor in den Monaten angenommen hat, eben eher als ein Zeichen für eine sanfte Landung der boomenden US-Wirtschaft angesehen werden und eben weniger als Indiz für eine drohende Stagflation.
Ja gut, aber ganz spannend ist, wenn man sich den Kommentar gestern von Cash Carey, heißt der, glaube ich, der US-Gouverneur von Minneapolis, anhört, der hat ja sogar nochmal wieder die Karte einer Zinsanhebung in den Hut geworfen, was ich ja ganz spannend fand, nachdem man ja gestern von Jerome Powell eigentlich, oder in der letzten Woche von Jerome Powell ja ganz klar andere Aussagen gehört hat, geht nun dieser Mann da ganz kühn vor und sagt, nee, higher for longer und eben eventuell auch nochmal eine Zinsanhebung, wenn es dann notwendig ist. Also,
good cop, bad cop.
Genau. Ja, meinst du ja, Zinssenkung, ja, nein, weiß nicht. Und egal, Hauptsache, wir halten die Märkte in Schwung oder vielleicht auch Uneinigkeit im Board.
Also das Hauptsache, also es kann natürlich sein, dass es eine gewisse Uneinigkeit gibt. Das ist ja eigentlich auch nicht so ungewöhnlich ist, dass mehrere verschiedene stimmberechtigte Mitglieder unterschiedlicher Ansicht sind, sowohl bei der EZB als auch bei der US-Fed. Aber es kann natürlich auch sein, dass es ein Spiel mit verteilten Rollen, also ein Good-Bad-Cop-Spiel ist, dass der Chef eben die Märkte beruhigt und andere aber sagen, aber nicht zu euphorisch werden, gerade im Hinblick auf die Aktienmärkte, die vielleicht zu viel vorausnehmen. Aber was sie für die Aktienanleger bedeutet, kann man eben sagen, dass die Stimmung insgesamt schon wieder besser ist.
Mhm. Also wie bei uns hier im Podcast sozusagen. Du bist der Bad Cop, ich bin der Good Cop und die Stimmung ist immer gut.
Die Stimmung ist immer gut, genau, wollte ich gerade sagen. Da ist die Stimmung an den Aktienmärkten, die Stimmung wieder besser, bei uns ist sie immer gut.
Sehr gut. Na, gucken wir mal, wie wirklich die Stimmung an den Aktienmärkten ist. Wir haben ja die Berichtssaison, die ja jetzt ganz gut läuft. Wir gehen nachher in Teil 3 auch nochmal auf einige Unternehmen ein, die in der kommenden Woche dann melden werden. Es sind noch einige, aber bisher hatten wir ja die Finanzwerte gesehen, große Technologiewerte, auch in Deutschland mittlerweile richtig Schwung drinne. Wir haben BMW, Fresenius, Infineon, Zalando und Co. Also Siemens Energy kam noch und so. Also viele, viele Unternehmen, die ihre Zahlen vorgelegt haben. Wie ist so bisher dein Resümee? Was denkst du? Also, was siehst du? USA, Europa, okay? Oder was hat dir nicht gefallen? Was hat dir besonders gut gefallen oder besonders nicht gefallen?
Also insgesamt ganz gut waren ja die Big Tech-Werte in den USA. Die Megacaps haben insgesamt relativ gute Zahlen vorgelegt. Und man konnte auch in den Reaktionen des Marktes sehen, dass der Markt eben nicht zu viel Euphorie schon vorab eingepreist hatte, sondern dass die Reaktionen auch wirklich anschließend gut waren und positiv waren. Spannend wird zu sehen sein, wie es bei Nvidia ist, die ja immer ein bisschen Zeit versetzt, Ende Mai, ich meine am 27. Mai reporten werden, die ja im letzten Jahr ein bisschen immer der Frontrunner waren oder diejenigen, die die Avantgarde, die den Markt nach oben gezogen haben, vor allen anderen. Und insgesamt kann man sehen, dass die Earnings in dieser Saison für das erste Quartal schon positiv waren. Ich habe gesehen, 77% der S&P-Reports haben positiv überrascht. Was die Gewinne betrifft, was die Umsätze betrifft, 61%, und das ist jetzt ganz schon recht gut. Man muss allerdings natürlich auch sehen, dass der S&P, also der US-Markt, der durch den S&P ja recht breit repräsentiert wird, mit knapp 20 KGV-Punkten schon relativ hoch bewertet ist. Aber insgesamt denke ich, ist die, wenn der Markt weiter korrigieren sollte oder wieder korrigieren sollte, liegt es nicht an den bisher gemeldeten Zahlen. Was für ein bisschen schwach war, waren die Banken, die sind zumindest ein bisschen negativ aufgenommen worden vom Markt am Anfang. Aber insgesamt bin ich recht positiv, und soweit ich es sehen kann, in Europa insgesamt auch keine, zumindest insgesamt keine negative Überraschung. Wie siehst du Europa so?
Ja, ich fand es ganz spannend, weil natürlich die Frage ist, wie hoch lege ich halt die Messlatte an, ne? Also wenn ich da mit einem Hamster mit Sturmgepäck drüber springen kann, ist natürlich die Frage, ob das noch eine positive Überraschung ist. Und so ein bisschen hatte ich den Eindruck, gerade wenn man sich die in Europa die Zahlen zum Beispiel von Infineon oder sowas anguckt, ne, die waren halt, ja, die waren okay. Also die sind halt so schlecht reingekommen, wie man es erwartet hatte, aber war irgendwie noch froh, dass halt der Ausblick nicht noch vernebelt wird. Es gab ein paar Ausnahmen, klar. SAP kam sehr gut rein, kann ich mich damals dran entsinnen. Die waren sogar über den Erwartungen, die man als Bull Case hatte. Aber ansonsten habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man hier versucht, sich so ein bisschen Balsam auf die Wunden zu schmieren und eigentlich nur froh ist, dass es nicht schlimmer kam, als man eben gedacht hat. So bei den Banken, ja, du hast vollkommen recht. Die erste Reaktion waren Kursabschläge, aber dann wurden doch viele Gewinne wieder oder Verluste wieder aufgeholt, weil dann die Marktteilnehmer gesagt oder auch Zahlen zum Beispiel von Goldman waren, glaube ich, gar nicht verkehrt, Morgan Stanley.
Also Goldman ist gewisserweise natürlich ein Turnaround-Story. Die waren ja
Genau.
ist ein besonderer Fall. Schon, wenn ich jetzt
Nee, nee, alles gut.
Goldman ist ja lange Zeit, oder seit Jahrzehnten im Grunde schon der Platzhirsch oder die Nummer 1 am Investmentbanking-Markt, und haben jetzt in den letzten Jahren sind sie ein bisschen in Straucheln gekommen, und da hat dann die Nummer 2 Morgan Stanley ordentlich aufgeholt und teilweise auch besser performt als Goldman, weil Goldman sich eben ein bisschen im Retail-Banking versucht hat.
Mit
Also
Apple.
genau das, also das ist quasi das Gegenteil von dem, was so diverse Retail-Banken und Spaßkassen im europäischen Bereich machen wollen, die dahin wieder meinen, wir wollen, können auch ein ganz tolles Investmentbanking aufbauen.
Mit
Und
Zähnchen.
hier konnte man sehen, dass umgekehrt, wenn er eine wirklich starke Investmentbank versucht, Retailbank zu sein, geht das genauso schief, wie wenn Retailbanken versuchen, Investmentbank zu sein.
Ja, also die Rolle vorwärts muss sich gleich gut gehen, wenn die Rolle rückwärts funktioniert.
Genau. Und die sind jetzt eben, haben wir jetzt mal aufgeholt, also JP Morgan, die Erwartungen waren
Ja.
diese hoch bewertet, immer schon hoch bewertet. Der Jamie Dimon, der CEO, ist in gewisser Weise so ein Rockstar an der Wall Street. Und da sind die Erwartungen sehr hoch gewesen, und da sind sie bei den eigentlich an sich nicht schlechten Zahlen ein bisschen abgestürzt. Die haben sich jetzt mittlerweile wieder erholt. Und Citibank ist Restrukturierungskurs, also die CEO, Miss Fraser, die ist da sehr stark dabei, die Bank gesund zu schrumpfen. Und Bank of America und Wells Fargo, ja, auch relativ unspektakulärer. Und was eben zu sehen ist, eben, dass Goldman Sachs relativ gut läuft im Moment. Und
Ja.
ansonsten, ja, wie einfach gesagt, die großen Blue Chips sind eben die Big Tech-Werte.
Bleiben wir bei den Banken, gehen eine Kategorie hoch, gehen auf Richtung Notenbankebene und jetzt auch weg von Amerika, sozusagen über den Pazifik rüber nach Japan. Das müssen wir uns mal angucken. Super spannend. Showdown in Japan, kann man sagen. Bank of Japan im Auftrag des Finanzministeriums von Japan gegen die Spekulanten. was sich da getan hat, mega, mega spannend. Also wenn man sieht, dass, glaube ich, am Montag, nee, vergangene Woche Freitag, der Yen zum US-Dollar bei 160,25 stand, dann die Bank of Japan im Auftrag des japanischen Finanzministeriums die Keule rausgeholt hat und 60 Milliarden in den Markt abverkauft hat an US-Dollar und den Yen gekauft hat und dann das Währungspaar auf 152,3 runtergedrückt hat, also wirklich innerhalb von zwei Tagen, jetzt wieder bei 155,4. Ja, Rollercoaster Ride hört sich so an wie Heide Park Soltau, einmal mit der Holzachterbahn, aber
als Norddeutsche geoutet.
Genau. Ja, aber die Frage ist natürlich, die Folgen für die Wirtschaft ja auch nicht ohne. Ne? Also ich glaube, dass man jetzt den Case für Japan tatsächlich neu betrachten muss, weil auf der einen Seite haben wir halt das Problem, also frage ich dich natürlich auch gleich, ob es tatsächlich so ist, dass wir der niedrige Yen natürlich Inflation ins Land bringt, beziehungsweise natürlich die Rohstoff- oder beziehungsweise die Ausgangs-, die Kostenseite nach oben bringt. Auf der anderen Seite aber ein fester Yen natürlich gegen eine Konjunkturerholung in Japan wirkt, weil eben Japan ja ein Exportland ist. Wie siehst du die Situation und die Folgen, die möglichen? Also ein Case, wo man sagt, egal, oder sollte man das wirklich sehen?
Egal ist ein großes Wort, aber ist natürlich ja sehr beeindruckend, was da passiert. Der niedrigste Yen-Kurs gegenüber dem Dollar seit 30 Jahren, gegenüber dem Euro, sieht es ähnlich aus. Wir haben ja vor kurzem darauf hingewiesen, der Nikkei ist auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren, hat erstmals jetzt auch ein Allzeithoch vermeldet, wo Japan ja lange Zeit dem Allzeithoch von 1989 hinterher trauerte. Das ist natürlich, der niedrige Yen ist jetzt natürlich ein Fest für Exporteure in Japan. Wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben, ist Japan im Moment sowieso recht interessant, weil sie gerade die Wirtschaftsstruktur aktionärsfreundlich etwas umstrukturieren, also das Auflösen der alten großen Mischkonzerne betreiben wollen. Und in diesem Zusammenhang ist das natürlich ein zusätzlicher Aspekt, den man da sehen kann, dass gerade exportlastige japanische Unternehmen davon profitieren können. Darüber hinaus, ich habe ja auch so im privaten Umfeld so den Eindruck, ist Japan immer mehr als Tourismusland interessant, weil der niedrige Yen natürlich das alte ehemalige Hochpreis-Touristenland, das allenfalls für wohlhabende Pensionäre früher attraktiv war, mittlerweile auch ein interessantes Touri-Ziel ist.
Also du fährst jetzt hin sozusagen dreimal im Jahr.
Für mich ist es noch nicht billig genug, aber aber im Ernst für Investoren ist, abgesehen davon, dass Japan, wie gesagt, ohnehin ein interessanter Markt ist im Moment, ist das natürlich ein spannender Punkt für exportlastige Unternehmen. Und es kann natürlich auch eine Implikation haben auf dem Trade Dollar-Yen passiert, wenn bei den Investoren, die sich bisher in Yen verschuldet haben, bei niedriger Währung, und in Dollar investiert haben. Und dann muss man gucken, ob wie weit diese Trades weiterhin laufen können, wenn diese Entwicklung des billiger werdenden Yen sich irgendwann umkehrt.
Nein, da muss man sehen, genau, die sogenannten Carry-Trades sind ja auch gar nicht mal so unwesentlich für die Aktienmärkte, weil oftmals ist es ja so, dass die Gelder, Schulden, also Kredite in Yen oftmals den Weg an die Aktienmärkte finden, also in Europa und in den USA, je nachdem in welches Währungspaar. Und wenn dann diese Trades halt aufgelöst werden, das geht ja hier wirklich um Milliarden. Also hier nimmt man nicht mal so 10 Millionen oder sowas auf, sondern hier wird richtig Geld in die Hand genommen. Und das wird halt auch nochmal spannend. Erinnert mich so ein bisschen an 2007, 2008, als damals Platzen der Hypothekenbankkrise, da war das ähnlich. Da sind halt auch die ganzen Carry-Trades aufgelöst worden. Und das Geld war dann erstmal aus den Märkten raus. Gut, wir sind jetzt auch raus, und zwar aus Teil 1 von Come On, gehen gleich zu Teil 2 über, gucken uns da mal die fünf von interessanten Unternehmen an, die in der letzten Woche so ein bisschen hochgeploppt sind, sprichwörtlich auch. Haben natürlich auch wieder 5 Buzzwords dabei und werden uns da gleich drüber unterhalten. Bis gleich.
Bis dann.
Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen zu Teil 2. Ich bin Andreas und natürlich ist Dirk auch weiterhin dabei und noch in guter Stimmung. Mal sehen, ob die vielleicht noch besser wird, wenn wir nämlich den ersten Titel hier reinnehmen. Da geht es um Stimmungsaufheller, je nachdem, bei manchen kann es auch anders wirken. Canopy Grows.
Eher entspannt. Für dich ist es ein Stimmungsaufheller.
Naja, wie auch immer. Also auf jeden Fall die Cannabis-Aktien ja zum Wochenanfang buchstäblich durch die Decke geschossen. Canopy Grows, glaube ich, teilweise 80% fester Tilray und all die Verdächtigen extremst nach oben geschossen. Jetzt die Frage, warum und bleibt die Branche interessant, nicht von deinen privaten Ansichten ausgehen, sondern als Investor genereller Natur?
Als Investor bin ich natürlich auch privat unterwegs. Also generell ist das sicherlich eine interessante Branche, ist natürlich sehr risikoreich, hängt davon ab, wie viele US-Bundesstaaten und wie viele Staaten woanders, zum Beispiel die Bundesrepublik, Weed legalisieren. Und da versuchen natürlich die verschiedenen Player, und Canopy Growth ist da einer der führenden, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Man muss natürlich sehen, dass das ein Hochrisikoinvestment. Die Company wächst im Grunde wenig, ist noch nicht profitabel und hat einen Market Cap von 3,5 Billionen bei Umsatz von etwas über 300 Millionen. Und trotz der positiven Entwicklung der letzten Tage und Wochen ist es auf längere Zeit eigentlich ein totes Geld gewesen, wenn man das sich mal die 5-Jahres-Entwicklung oder auch die 3-Jahres-Entwicklung anguckt. Also da muss man wissen, dass man da nicht Haus und Hof draufsetzen sollte. Das sind risikoreiche Player und das hängt davon ab, selbst wenn mehr Staaten, US-Bundesstaaten oder Staaten hier in Europa Gras legalisieren sollten, ist immer eine Wette, dass man immer wissen muss, welcher der Player kriegt wie viel davon ab, wer hat einen wie guten Business Case, und dann kommen noch die normalen unternehmensspezifischen Kriterien wie Managementqualität und sowas dazu. Und wie gesagt, profitabel sind die noch nicht. Das ist ein Hochrisikospiel. Ich persönlich fände da eher das Zocken mit wachstumsstarken Softwareaktien interessanter. Nicht, weil ich etwas gegen Kiffen habe oder hätte, Klammer auf, auch wenn ich den Gestank nicht ab kann, aber das ist nicht der Grund. Also wie gesagt, man muss wissen, das sind eigentlich eher Trading-Vehikel als wirklich Investment-Vehikel aus meiner Sicht. Wie siehst du das, die Branche?
Naja, spannend ist, guckt man da ein bisschen tiefer rein. Also erstmal muss man ja das Ganze mal ein bisschen aufdröseln. Wir haben ja den Bereich des medizinischen Cannabis und wir haben ja den sozusagen quasi Freizeitgenuss. Da hast du natürlich recht, in den USA gab es zum Wochenanfang nicht nur die Vermutung des, ich glaube, Washington Post war das, oder so, die gesagt haben, dass man eventuell darüber nachdenkt, einheitlich in den USA zumindest über eine Legalisierung nachzudenken. Also das geht natürlich durch den Bundesstaatstatus der einzelnen Bundesstaaten nicht, aber dass sich hier halt die wesentlichen größeren Bundesstaaten jetzt zusammentun würden und dann sagen würden, okay, man will das Ganze legalisieren. Und da hatte nämlich die Drug and Enforcement Administration, sprich das, wie soll man sagen, Drogenpolizei oder sowas in den USA, die hatten nämlich Folgendes gemacht, dass sie die Cannabis-Einstufung von Schedule 3 auf, von Schedule 1 auf Schedule 3 runtergestuft haben. Das heißt, vorher war Cannabis gleichzusetzen mit Heroin und all diesen harten Drogen, und Schedule 3 ist jetzt sozusagen ein bisschen härtere Schmerzmittel, wenn man so will. Und das heißt also, dass es schon so ein Fingerzeig ist der Legislativen im Endeffekt, also oder der Politik halt auch, dass man hier so ein bisschen diese ganze Thematik Cannabiskonsum eben entkriminalisieren will, ne? Also weil es ja schon ein Unterschied, ob man jetzt sozusagen jemanden bestraft, der Cannabis in irgendeiner Form konsumiert, als wenn er Heroin bei sich hat oder eben nur ein stärkeres Schmerzmittel im weitesten Sinne. Und noch was ganz Spannendes, dass es nach einem Institut Allied Market Research die Annahme gibt, dass der Markt bis 2031 auf 149 Milliarden US-Dollar allein in den USA anwachsen kann. Hier mal so ein Beispiel, weil ich das gerade letztens hatte, der komplette Markt für Pumpen, also sprich so, was ich, Wasserpumpen und so ein Zeugs, also alles, was da so verwendet wird, liegt weltweit nur bei 49 Milliarden. Also da sieht man schon, dass der Cannabis-Markt tatsächlich ungefähr das Dreifache von so einem Markt hat. Das finde ich mal ganz spannend, wenn man mal so ein bisschen die Relationen sieht. Das heißt also, nicht nur dein Konsum, sondern auch der Konsum von vielen anderen Menschen auf dieser Welt, der zahlt eben darauf ein, dass wir hier so eine riesig große Bandbreite haben.
Ich schließe nicht von dir auf andere.
Ansonsten natürlich auch ganz spannend, dass man einzig vergessen darf, und deswegen würde ich es auch ein bisschen relativieren. Also viele Aussagen, dass die sagen, es ist so eine Eintagsfliege, weil gerade sich bei Canopy Growth und Tilray und Aurora, glaube ich, damals auch große Konsummittelkonzerne eingekauft haben. Hier zum Beispiel namentlich Constellation Brands, den Getränkeriesen, der bei Canopy damals eingestiegen ist. Und das ist sozusagen wie so eine Art ruhige Hand, ne? Also die haben halt einen Großteil der Aktien und die machen das ja auch nicht ohne Hintergedanken. Also von daher denke ich mal, ist eine spannende Story. Auf jeden Fall hast du aber recht, sehr hochspekulativ. Nichts für diejenigen, die vorher in Deutsche Telekom investiert haben und jetzt sagen, oh, wo schicht ich um, ach komm, ich nehme alles, können auf E-Growth. Das würde ich, glaube ich, auch nicht machen.
Mit der Deutschen Telekom haben wir auch viel die Finger verbrannt.
Ja gut, aber die haben durch Dividende seitdem alles wieder rausgekriegt. Klar.
Ja, so ein rentenartiges Investment.
Ja.
Ja. Dann kommen wir zum nächsten Wert. Das hat vielleicht für einige auch etwas mit einer Sucht zu tun. Vielleicht nicht so beruhigend wie die Rauschmittel, die man bei Canopy Growth bekommen kann. Zalando. Wie steht es damit?
Ja gut, aber wenn ich mir jetzt seinen Pullover gerade ansehe, würde ich sagen, für dich sowohl als auch, also Rauschmittel als auch beruhigende Wirkung, der türkisfarbene Pullover von einer bekannten amerikanischen Marke.
Der beruhigt und ist ein Rauschmittel? Ja,
für dich ein Rauschmittel beim Kaufen, für mich beim Ansehen beruhigend. Hat was Babyblaues. Ah, ja. Na gut, also auf jeden Fall, wenn du den bei Zalando gekauft hast, hast du zumindest mal dazu beigetragen, dass der Bruttowarenwert insgesamt gestiegen ist bei Zalando, die Margen dadurch auch hochgegangen sind, weil du ein hochpreisiges Pullover-Erzeugnis da anhast und Zalando in der Zwischenzeit, weil sie ja wussten, dass sozusagen Menschen wie du auch wieder bei ihnen kaufen werden, dafür Sorge getragen haben, dass die Kosten runtergehen. Man hat also in der Logistikbereich nachgebessert, man hat die Logistikkosten runtergenommen, man hat generell halt den ganzen Konzern so ein bisschen auf links gedreht und dadurch die Margen hochgekriegt. Und das ist halt ganz spannend, weil man hier sieht, dass Zalando ja auf der einen Seite natürlich durch den Konsumverzicht betroffen wurde, weil eben nicht alle sich einen entsprechenden türkisfarbenen Pullover kaufen können, aber eben auf der anderen Seite...
Ich weiß, welche Farbe dich beruhigt.
Sehr schön. Aber auf der anderen Seite natürlich, es immer wieder Menschen gibt, die einfach sich trotzdem permanent Pullover oder Hosen oder dergleichen holen. Und sozusagen dieses Grundrauschen dann erstmal auch natürlich fahren. Das heißt, muss man sehen, wie kann man das optimieren. Kosten runter, entsprechend Margen rauf. Und so sieht es momentan aus. Also Zalando gefällt mir eigentlich schon so ganz gut. Ich denke, wenn so wieder ein bisschen mehr Schwung reinkommt, dann werden auch die Aktien davon mehr profitieren. Wie siehst du die denn aus?
Ich will mal über deinen knallblauen Tuxedo nicht reden. kann ich jeder Kopfkino haben.
Ja.
Nein, im Ernst. Ja, ich bin generell kein großer Fan von, also ja, gut, ist kein unseriöses Business. Einige sagen, ja, spöttisch, es sei ein Zalando ohne Rolltreppe. falsche Fehlleistung, Zalando sei ein Karstadt ohne Rolltreppe. Ja, ich meine, wo haben die einen Mode? Im Grunde gibt es viel Konkurrenz in dem Bereich. Sie werden immer im Grunde von dem großen Giganten Amazon bedrängt werden. Sie müssen im Grunde können sie Margen aufbauen durch ein gutes Branding. Und da muss man gucken, ob sie eben Zalando nach wie vor so hip ist bei der Gen Z und bei den Gen Y-ern, wie es das vor 10 oder 15 Jahren bei der damaligen Generation war. Ich glaube, ich persönlich bin da jetzt aktuell kein Fan von. Natürlich, es ist ein solides, seriöses Unternehmen, aber haut mich nicht vom Hocker.
Na gut, aber vielleicht haut dich die nächste Unternehmen vom Hocker. Da kannst du gleich ein bisschen was drüber sagen. Klöckner, deutscher Stahlhändler, das dann da doch so eher, aus dem du dann auch gemacht bist, sozusagen als Persona aus deutschem Stahl. Und von daher ist die Aktie ein Blick wert.
Ich glaube, du hast eher die Produkte von Canopy Growth konsumiert. Ja gut, aber ja schön, wenn mein Sweatshirt die beruhigt. Gott, nein, ja, ist nicht glorreich gelaufen. Ist natürlich schon, kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen ausgebombt, kann man auf einen Turnaround setzen. Hat natürlich einen großen Anker-Aktionär, kann man sagen. Der Friedhelm Loh ist da drin. Ist ja sicherlich ein seriöser Investor noch. Allem, was ich so sagen kann, hochseriöser, solider Mann. Aber im Grunde weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt in der Branche in ein deutsches Unternehmen investieren will. Ich meine, es gibt ja auf der Welt keinen Mangel an Investitionsalternativen. Und gerade im Stahl- und im Rohstoffbereich gibt es so viel Attraktiveres, als jetzt unbedingt in Deutschland in diese Branche zu gehen, die in Deutschland recht viel Regulatorik bedingten Gegenwind hat. Also da gucke ich mir eher, da lass das ein Nucor sein oder etwas in den USA an oder Frotters Q in den Australien, als jetzt nur in die Klöckner zu gehen, weil sie basierend auf den künftigen KGVs billig ist. Also ich denke, das gehört zu den vielen Branchen, wo ich dann sage, muss ich nicht unbedingt in Deutschland kaufen. Also das ist, wie gesagt, eine Branche, die gerade durch die, aus meiner Sicht, durch die Regulatorik hier einen Gegenwind hat. Und wie gesagt, wenn der Loh da drin ist, kann das durchaus für ihn attraktiv sein, als großer Investor, weil er ja auch noch andere Möglichkeiten hat, das Unternehmen zu beeinflussen. Aber ob ich als Retail-Investor da ohne die Insider, in Anführungszeichen Insights, die ein Großinvestor hat, da reingehen muss, also da gibt es für mich attraktivere Chance-Risiko-Verhältnisse. Wie siehst du das?
Naja, bei Klöckner hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass die ja, das ist ja ein Unternehmen, die handeln ja mit dem Stahl und haben eigentlich einen ganz ordentlichen Durchfluss, 1,1 Millionen Tonnen, 5% mehr als im Vorjahresquartal und 11% mehr als zum Vorjahr, also insgesamt ordentlich. Und da ist ja natürlich, wie so oft, das ist halt auch eher so ein Timing-Charakter, ne? Wir haben ja eine klassische zyklische Branche, also Stahlbranche hängt natürlich davon ab, wie sich die Konjunktur insgesamt entwickelt. Was mir bei Klöckner eigentlich ganz gut gefällt, ist, dass man sich jetzt hier wieder so ein bisschen auf die auf den Kernmarkt, also den deutschen Markt zurückbesinnt. Man hat jetzt die Aktivitäten Frankreich, Großbritannien, Niederlanden und Belgien konzentriert und hat sich von Randbereichen eben getrennt durch den Verkauf, der eben nicht so margenstark war. Und das ist mir bei Klöckner schon seit einigen, also seit einiger Zeit aufgefallen, dass man halt immer wieder sich sozusagen fokussiert, sehr kostenbewusst eigentlich auch vorgeht und eigentlich dahingehend auch ein gut geführter Konzern insgesamt ist. Aber du hast natürlich schon recht. Ich meine, wenn man jetzt Größe kaufen will, dann muss man natürlich ins Ausland gehen, da wo halt auch wirklich Größe gemacht wird. Weil, also wie gesagt, 1,1 Millionen Tonnen, das ist jetzt nicht die Welt. Ne? Wenn man so überlegt, dass eine ThyssenKrupp allein in der Produktion so zwischen 9,5 bis 11,5 Millionen Tonnen liegt und hier sozusagen jetzt Klöckner als Händler, also ohne eigene Produktion, bei 1,1 Millionen Durchfluss liegt, das ist jetzt nicht wirklich viel. Also das ist schon eine Menge, klar, aber halt nicht im internationalen Vergleich vernachlässigbar, gerade eben auch, wenn man überlegt, dass ThyssenKrupp ja auch nicht mehr zu den wirklich richtig großen Werten international gehört und da in Japan, Südkorea oder in den USA ganz, ganz andere Größenordnungen auch gespielt werden. Also das stimmt schon. Es ist eher so, dass man eine Klöckner wahrscheinlich aus meiner Sicht daraus eher so ein bisschen wie so eine Art kleines Spezialitätenpapier betrachten kann. Und wenn man es so will, aber wie gesagt, wenn man Größe haben will, dann sollte man tendenziell, glaube ich, auch eher woanders hingehen.
Ne? Also. Sehr gut. Dann gucken wir mal auf einen anderen großen deutschen Wert, also einer ganz anderen Branche, Infineon.
Ja, und werden auch gleich mal weiter auf die große deutsche IT-Landschaft schauen, so ein bisschen. Also Infineon, genau, gestern mit Zahlen, hatten wir ja vorhin in Teil 1 auch schon kurz avisiert. Auch so ein Unternehmen, wo ich so dachte, na okay, die Zahlen insgesamt, ist jetzt nicht so doll. Man hat auch zwanghaft versucht, irgendwie das Thema künstliche Intelligenz bei den Zahlen mit reinzubringen, indem man jetzt der Meinung ist, dass eben die drei größten Prozessorenherstellern eben im Endeffekt auf die Technologie von Infineon-Chips eben vertrauen. Ja, ist mir alles ein bisschen dünn, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube auch, dass hier im Vorfeld einfach, auch wenn ich mir die Kursreaktion darauf ansehe, einfach die Zahlen von STMicro im Vorfeld zu schwach waren und die Marktteilnehmer jetzt gedacht haben, dass auch bei Infineon so ein bisschen, nein, nicht die Lichter ausgehen, aber dass da eben schlechte Zahlen kommen und da sehr viele Shortseller einfach drin waren. Aber so richtig überzeugen konnte mich das Ganze nicht. Infineon ist traditionell unheimlich stark fokussiert auf dem Automotive-Bereich. Ja. Man hatte sich durch den DRAM-Abkopplung ja sehr stark eben auf Automotive-Technologie fokussiert. Und das läuft halt momentan nicht. Gerade in Europa sieht man auch in den Zahlen von BMW und den anderen großen Automobilkonzernen, kann man da keinen Blumentopf mehr so richtig gewinnen. Und das heißt natürlich auch, dass Infineon irgendwo da nicht so richtig der treibende Kraft oder der treibende Motor momentan ist. Deswegen, ich weiß nicht, bei Infineon fehlt mir momentan so ein bisschen der Kicker. Und das war der gestern auch meines Erachtens nicht. Ich denke, sicherlich ein interessantes Unternehmen, weil man ja, und jetzt kommen wir eben mal so ein bisschen auf Makroebene, in Deutschland ja wirklich so ein bisschen die Schwierigkeit hat, deutsche IT-Landschaft, gibt's die überhaupt? Also, oder ist das jetzt zu krass formuliert? Wie siehst du das?
Deutsche IT-Landschaft gibt es sicherlich, wenn ich hier was mal als IT betrachtet. Es gibt sicherlich eine kleine IT-Landschaft in einem Dorf namens Walldorf in Baden-Württemberg, wo die SAP sitzt. Die haben ja immer eine Marktkapitalisierung von etwa 200 Milliarden.
Aber im Verhältnis zu Apple und Co. auch klein.
Da sind sie immerhin mehr als 5% der Marktkapitalisierung von Microsoft. Ja, ist eben so ein wie der direkte Wettbewerber Oracle, ist eben so ein klassischer B2B-Anbieter. B2B ist Deutschland ja tendenziell eher stärker als im B2C-Bereich. Ich glaube, kann man sich lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus, wenn ich das sage. Aber Deutschland ist im Grunde Hardware-Industrienation und klassischerweise die großen IT-Leute, die Disruptoren, die gehen dann auch schon angefangen vom Bildungssystem her mit, schon während ihrer akademischen Ausbildung oder auch wenn sie nachher abbrechen, gehen dann schon sehr jung ins Ausland, wenn man sieht im Silicon Valley und wo auch immer, gibt es ja auch viele Deutsche, Deutschstämmige, die dort nicht irrelevante Player sind. Und von Peter Thiel bis Andy von Bechtolsheim und so
Ja.
weiter. Und Deutschland ist ja eben weniger in den Bereichen Gründer. Hat er weniger eine Gründerkultur. Es gibt da so eine kleine Community in München und eine vielleicht etwas größere jetzt in Berlin, die langsam aufgebaut wird, um das alte Samwa-Imperium herum. Die haben sich ja sicherlich sehr verdient gemacht um dieses Biotop da in Berlin. Und aber ansonsten, ich sag mal, ist das keine Branche, wo ich mich in erster Linie in Deutschland umsehe.
Nee, also denke ich auch. Das ist so ein bisschen problematisch, ja. Zumal man, glaube ich, aus meiner Sicht heraus die letzten 10, 15 Jahre halt einfach verpennt, ne? Also, das kann man gar nicht anders formulieren. Hier mal auch so ein bisschen, du hast schon SAP auch genannt. Da hat mich eigentlich einfach auch seit Jahren gestört, dass man sich zu stark auf diese alten Lorbeeren also ausgeruht hat und wenig wirklich an neuen Innovationen nach vorne gebracht hat, viele Trends einfach auch nicht mitgenommen hat.
Und Celonis haben sie nicht gesehen.
Wie bitte?
Und Celonis haben sie nicht
Ja,
gesehen. Die
genau.
eine wenige, die einzige Blüte, die wir in Deutschland jetzt haben in dem
Ja.
Bereich.
Ja, und das sind so Dinge, wo man einfach, ja, wo natürlich immer wieder die Frage gestellt werden kann, woran liegt das? Weil du hast vollkommen recht. Ich meine, es gibt viele deutsche Ingenieure, deutsche Innovatoren, die eben dann in die USA ausgewandert sind, da ihr Glück auch gemacht haben. Sun Microsystem ja damals auch mit von eben einem Deutschen gegründet worden. Und auch als Investor natürlich teilweise viele erfolgreich sind. Und ja, das ist so ein Ding. Ich denke schon, dass man da einfach mal ein bisschen mehr nachdenken sollte, weil das ja die Zukunft halt ist. Also man sieht es ja, du hast gesagt, Microsoft hat mittlerweile über 2 Billionen oder drei, geht an die drei sogar ran. Marktkapitalisierung und eine
Apple auch,
SAP,
ja.
ja, mit 200 Milliarden, das ist halt dahingehend vernachlässigbar, also im
Vielleicht
internationalen Konzert.
liegt das aus der ungesunden Kombination aus Skepsis gegenüber Technologie und Skepsis gegenüber dem Kapitalmarkt, die beide hier in Deutschland Hand in Hand gehen.
Ja.
Und dann selbst da, wo wir hier zum Beispiel im Biotech-Bereich, jetzt nicht Technologie im eigentlichen Sinne, mal einen wirklichen Disruptor haben mit BioNTech oder BioNTech, wie auch immer man es ausspricht, die dann trotzdem sich an der Nasdaq notieren lassen, da wo dann die technologiekritische Haltung in Deutschland mal nichts verhindert, da ist es dann die finanzmarktkritische Haltung der deutschen Gesellschaft und der deutschen Wirtschaftskultur, die dann eben verhindert, dass die hier in die Börse gehen.
Na gut, aber wir hatten CureVac hier in Deutschland mit dem Listing. Okay, der Rest ist Geschichte.
Und es ist Huschel Chain.
Na
Das war ein
gut.
Scherz.
Ja. Gucken wir mal auf ein mehr erfolgreiches Unternehmen und einem wesentlich einflussreicheren Investor als wir beide zusammen und wahrscheinlich
Noch
nur ein
erfolgreicher.
Faktor 10 hoch 6. Berkshire Hathaway, diese Woche, nee, letzte Wochenende mit Zahlen, mit der bekannten Rede und entsprechenden Veranstaltung, wo in Omaha ist das, glaube ich, ne?
Aha, genau. Oh,
Ja.
Omaha, Nebraska.
Na dann, was macht der Großmeister der Märkte? Wie war es, als du da warst?
Das ist wie gesagt, ich habe ja wichtigere Termine vor. Nein, nein, nein. Also das ist dann eher so meine Welt. Also das ist so. So ein Unternehmen ist einfach ein Investing. Das ist eben, ich sage ja oft etwas despektierlich über so einige Vorschläge von Werten, über die wir uns hier unterhalten, die du bringst. Das ist eher ein Trading-Vehikel als ein Investing und Berkshire ist ein Investing. 28% im letzten Jahr Performance gemacht, 57% in den letzten 3 Jahren, 98% in den letzten 5 Jahren, 301% in den letzten 10 Jahren, 698% in den letzten 15 Jahren. Und selbst wenn man mal von der Dotcom-Bubble, wo auch seriöse Unternehmen ein bisschen nach oben gespült worden sind und mal ihrer Zeit voraus waren, dann kann man sehen, dass sie von einem dem absoluten Höchststand in der Dotcom-Bubble auf das war 2002 auf heute immerhin noch 546% Rendite gebracht haben. Das ist die Gesamtrendite, weil die ja keine Dividende ausschütten, ist es dann grob wie gesprungen. Und das ist immer noch eine annualisierte Rendite von 8,85%. Und zwar vom absoluten Hype vom absoluten Höchstkurs 2002. Und das zeigt, was für ein, ja, das ist quasi das Gegenbeispiel zu den ganzen Spiel- und Spaß-Investments, die hier hin und wieder mal durch die Presse getrieben werden. Das ist wirklich das, was man Leuten anraten kann, wie man investieren soll.
Na gut, jetzt kann man das Ganze noch ergänzen. Zum einen, dass der gute Warren Buffett, der damals extra keine Technologiewerte gekauft hatte, ne? Also in der Dotcom-Zeit, der hat ja gesagt, das ist nicht sein Business, und die Bewertung damals hat er auch nicht zugesprochen, er investiert nur in Dinge, die er versteht. Mhm. Ganz spannend auch, momentan nähert sich wohl in diesem Jahr noch der Cash-Bestand alleine bei Berkshire Hathaway also an 200 Milliarden. Da habe ich auch nochmal so einen kleinen Fun-Fact mitgebracht. Das Bruttoinlandsprodukt von Südafrika lag im Jahr 2022 bei 405 Milliarden. Also man kann sagen, die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts von Südafrika liegt als Cash bei Berkshire Hathaway oder Argentinien 631 Milliarden, sprich ein Drittel davon als Liquidität eben entsprechend dort. Und was halt auch ganz spannend ist, Zurückhaltung. Das ist auch mal wieder das, was ich ganz spannend finde, dass eben Investments nicht unbedingt damit zu tun haben, dass man proaktiv lostigert und irgendwas kauft, sondern dass man eben doch das Wasser halten kann. Also dass man einfach sitzt, wartet, guckt und auf die Gelegenheit wartet, wann es eben wirklich günstig ist, einzusteigen. Er sagt ja immer, wenn man einen Dollar für 90 Cent kauft und nicht für einen Dollar 10 ausgibt. Und das ist im Endeffekt auch einfach ein interessanter Advice oder beziehungsweise Hinweis, den man immer wieder für sich auch so ein bisschen verinnerlichen kann. Also wenn man mal eine Aktie sieht, die eben gut gestiegen ist und man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat da irgendwie was verpasst. Nein, es ist nicht so, die nächste Chance kommt. Und im Endeffekt sieht man es eben auch an dem Investment-Vehikel Berkshire Hathaway, die machen das seit Jahren so und ist schon ganz spannend.
Und jetzt ist Apple das, wo wir gesagt hast, er war lange skeptisch gegenüber Tech-Unternehmen. Apple ist eines seiner größten Investoren, sein größtes Investment. Also er jetzt ein bisschen getrimmt hat letztes Jahr, weil sie angeblich auch aus steuerlichen Gründen. Und da kann man eben sehen, dass er auch eben dieses Unternehmen auch ein Stück weit sieht als Branding-Unternehmen, als Consumer-Gut-Unternehmen und nicht als Tech-Unternehmen. Das ist im Grunde auch. Ja. Er sieht eben, dass der Moat eben daran liegt, dass die obere 1 Milliarde Menschen, der 8 Milliarden Menschen auf der Welt, die eben mit dem die attraktivste Kundschaft der Menschheit eben für nichts auf der Welt auf ihr iPhone verzichten würden. Dafür relativ wenig auf der Welt.
Und spannend ist auch hier, dass er auch mal den Griff ins Klo macht, weil er ja zum Beispiel Paramount sich davon auch gelöst hatte, weil er eben davon ausgegangen ist, dass sich das auch anders entwickeln wird und dann aber auch einfach die Konsequenz zieht. Also da wird nichts mit Buy and Hope, sondern wenn das nicht aufgeht, dann wird das Investment gekappt, rausgeworfen, und das hatte man ja zuvor auch schon mal gesehen, dass man einfach sieht, dass da ganz konsequent gehandelt wird und im Endeffekt damit auch der Investment-Leitfaden oder Investment-Ansatz auch einfach weiter gefrönt wird. Damit sind wir auch schon bei der nächsten Kategorie. Und ganz witzig ist, by the way, wir hatten ja in der vergangenen Woche hier als Buzzword Move the Needle, und es kam auf der Konferenz beziehungsweise auf der Aktionärsversammlung von Berkshire Hathaway tatsächlich vor, dass Warren Buffett gesagt hat, er findet kein Unternehmen, was Move the Needle fähig ist. Also von daher, ich glaube, besser hätten wir eigentlich mit dem Buzzword das gar nicht timen können. Egal.
Jetzt hast du dich mal wieder als Redenschreiber von Warren Buffett geoutet.
Ja, bis an dieser Stelle, genau. Also jetzt, ich bin.
Wie du ein Vermögen machst.
Kommen wir zu unseren neuen Buzzwörtern. Das erste, Impact.
Impact. Oder Einfluss ist das, was ein Investor haben kann, wenn er auf eine bestimmte Verhaltensweise eines Managements einwirkt. Das ist zum Beispiel und insbesondere in letzter Zeit immer wieder ein Thema gewesen bei dem sogenannten Thema ESG-Investing. Das ist das Akronym für Environmental, Social und Governance orientiertes Investieren, also sogenanntes nachhaltiges Investieren, das eben darauf hinwirkt, dass das Management dahingehend wird, dass es umweltschonend, sozial nachhaltig und im Hinblick auf eine saubere Unternehmensführung wirkt und auch darauf hinwirkt, dass auch andere Geschäftsteilnehmer und Stellen der Gesellschaft, die man Einfluss hat, sich dahingehend positiv entwickeln. Also dass man darauf hinwirkt, dass Geschäftspartner umweltschonend sich verhalten oder sich sozial nachhaltig verhalten. Und das ist dann sogenannte Impact Investing. Dann kommen wir zum nächsten Thema, Ballpark.
Ja, auch spannend. Da würde man vielleicht sofort erstmal an Basketball oder dergleichen denken. Aber weit gefehlt, tatsächlich interessant, weil das sozusagen ein Akronym dafür ist, für ein Bereich, der in der Nähe von einem gesteckten Ziel liegt, aber eigentlich noch nicht erreicht ist. Also das heißt, wie eine Art, ja, Range oder Bereich um ein Ziel herumführend, aber in die richtige Richtung fokussiert. Also vielleicht kann man das so am besten erklären. Aber auch ganz spannend, weil, wie gesagt, ist mir dahingehend bisher auch noch nicht so stark unter die Räder gekommen. Aber wenn man so eine Buzzwords mal durchgoogelt oder liest, wird man sehr schnell sehen, wie oft das tatsächlich doch angewandt wird. Also Impact, klar, das sind natürlich Dinge, die eine wesentliche Rolle, aber Ballpark habe ich jetzt bewusst in dieser Form vorher noch nicht so mitbekommen. Ja, ich weiß, aber trotzdem fand ich es irgendwie spannend, dass es hier ein Buzzword ist. Jetzt wird man wahrscheinlich am nächsten Wochenende oder bei der nächsten Veranstaltung von Berkshire Hathaway wird dieses Wort dann wahrscheinlich kommen.
Oder von welchem von anderen Unternehmen, wer auch immer gerade die
genau. Und jetzt ausgeht. Kommen wir zu einem deiner absoluten, eine Core-Kompetenz, die haben wir ja schon bekommen, hier deinen türkisfarbenen Pullover. Was ist es denn genau, was ist eine Core-Kompetenz?
Eine brillante Überleitung, André. Anerkennung ich von dir bekommen, dass meine Kleidungsauswahl zu meiner Kernkompetenz gezählt wird. Das wird mir besonders geehrt. Also, nein, im Ernst. Die Kernkompetenz ist zum Beispiel von Core-Kompetenz oder Kernkompetenz ist das, was man einer Person übertragen sollte, was sie am besten kann oder wo sie relativ am besten ist, am stärksten ist. Das ist zum Beispiel Andreas jetzt nicht damit betraut wird, Herzen oder Hirne zu operieren, sondern damit betraut wird, Reden für Warren Buffett zu schreiben und andere Dinge, mit denen man viel Geld machen kann, zu tun. Und Artikeln wie die Textilauswahl der Menschen in seiner Umgebung kommentieren schreibt. Und das ist eben im HR ganz wichtig, aber bezieht sich natürlich nicht nur auf einzelne Personen, sondern eben auch auf Unternehmen und zeigt eben, um mal ein Beispiel zu nehmen, was wir vorhin schon hatten, dass zum Beispiel von Goldman Sachs, der großen Investmentbank, die Kernkompetenz das Investmentbanking ist und nicht das Retailbanking, an dem sie sich versucht haben, und die Kernkompetenz von Mercedes, zumindest nach deren eigener Wahrnehmung, das Produzieren von Luxusautos und nicht von Massenmarktautos ist. Und das ist ganz wichtig, wenn man sieht, wenn man bei den weichen Faktoren einer Unternehmensanalyse, wenn man Einzelaktien kauft, eben sieht, konzentriert sich das Unternehmen auf seine Kernkompetenz oder verzettelt es sich. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Da weiß ich nicht, welche Überleitung ich jetzt finden soll. Visibility.
Genau. Also, damit hast du sozusagen schon die Herleitung selber gebracht, alleine durch deinen Kleidungsstil, passend zu den grünen Schuhen und der.
Also, man kann das auch als hellblau bezeichnen.
Und der der lilafarbenen gestreiften Hose, die da so ein bisschen wie Joker aus Batman.
Nein. Lila.
Nein, Visibility, genau. Sichtbarkeit, gerade für Unternehmen, für Brands ganz, ganz wichtig und auch im Internetzeitalter beziehungsweise im Rahmen der Digitalisierung spielt das immer mehr eine wesentliche Rolle. Man glaubt nämlich, dass man, wenn man sehr stark auf Marken fokussiert ist oder beziehungsweise Lieblingsmarken hat, dass die für einen eine gewisse Visibility haben, aber das bedeutet nicht, dass sie insgesamt halt wahrgenommen werden oder sichtbar sind für eben andere Nutzer. Und das ist halt ein ganz, ganz starkes Thema, weil man natürlich hier immer wieder sehen muss, dass man nicht unter so einer Bias leidet, dass man immer glaubt, man ist im Endeffekt für andere sichtbar und ist damit gut positioniert, sondern dass man hier einfach die Problematik hat, wenn eben jemand anders auf diese Dunstglocke raufschaut, dann unter Umständen gar nicht diese Marke entsprechend sieht. Und das haben halt alle Unternehmen oder viele Unternehmen, das haben aber auch natürlich die Fragen von Influencern oder wie auch immer, die sich dann natürlich auch die Frage stellen müssen, wie sichtbar sind sie oder eben auch nicht. Und da sind wir schon beim nächsten und letzten Buzzword in Teil 2 und zwar bei Synergy.
Synergie auf Deutsch.
Ja.
Aber schön. Klingt auf Englisch natürlich toller.
Ja, natürlich.
Ist ja ein Buzzword. Ist eine, genau, eine Kooperation, die dazu führt, dass sozusagen in der Ökologie, ich spreche von einer Symbiose, wenn man sieht, dass verschiedene Projekte und verschiedene Maßnahmen sich gegenseitig begünstigen. Ja, also quasi dadurch, dass man mehr Kunden gewinnt, auch wiederum eine höhere Sichtbarkeit, eine höhere, allein dadurch, dass man zum Beispiel wie du dein neongelbfarbener Frack. Wenn der sich gut verkauft, wenn eben Influencer wie du, die eben eine große Breitenwirkung haben, den tragen, dann hat man eben durch das Verkaufen auch den Synergieeffekt, dass er eben dadurch populär wird, wenn man sieht, dass eben Persönlichkeiten, die eben gerade auf das junge Publikum eine Ausstrahlwirkung haben, den tragen. Das ist eben eine Synergie von Verkauf, Absatz und Werbewirkung. Oder eine Synergie ist es nicht gewesen, um das Beispiel von eben aufzugehen, dass Apple mit Goldman Sachs ins Retail-Banking gehen wollten, auch wenn die sich das vielleicht so vorgestellt haben.
Na gut, die haben eine Synergie gemacht, aber die war halt nicht erfolgreich.
So kann man das auch formulieren.
Na gut, damit sind wir durch mit Teil 2, kommen gleich zu Teil 3 und da haben wir ganz, ganz viele Zahlen, Daten und Informationen mitgebracht. Da gibt es nämlich dann um die nächste Handelswoche, was für mikro- und makroökonomische Daten da wichtig sein könnten. Könnt ihr gespannt sein. Bis gleich. Macht's gut.
Bis dann.
Herzlich willkommen zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast. Ich bin Andreas Lipko und natürlich bleibt auch Dirk hier mit seinem türkisfarbenen Pullover weiter mit am Ball. Ja. Wir haben jetzt ein paar Sachen mitgebracht. Makroökonomische Daten, mikroökonomische Daten und wir fangen einfach mal mit den Unternehmen an, weil die, glaube ich, eurer Meinung nach oder unserer Meinung nach
noch spannender sind
als der Pullover von Dirk. So, und damit geht's los in der kommenden Woche am Montag, ja stimmt, da habe ich hier eine Bridgestone gefunden.
Jo, das hatten wir letzte Woche schon. Den 13.05. haben wir letzte Woche schon vorgemacht. Der sagt natürlich auch ein bisschen was über die Automobilnachfrage aus, über die verschiedenen Klassen hinweg als Zulieferer, Continental-Wettbewerber aus deutscher Sicht. Und kann ihm was darüber sagen, wie Autos jenseits der flauen Elektroauto-Nachfrage insgesamt laufen und ob Auto gefahren wird mit klassischen Verbrennern.
Genau, dann viele japanische Unternehmen wieder, ne? Also es bleibt auch tatsächlich in den nächsten Tagen so. Sorry, dass ich dazwischen gerätscht habe, genau.
Ja, aber so viele, da nicht für. Aber auch Großteil gerade so aus der zweiten Reihe aus dem DAX.
Also MDAX. Hochtief, ja. K&S sehe ich hier, Montag. Petrobras.
Das ist nicht der DAX, aber
ja, wer weiß.
Wieder zweite Reihe noch DAX. Für uns Hamburger natürlich Hapag-Lloyd und Hala wichtig. Aber wir können mal chronologisch durchgehen. Ja. Also hier am 13. Mercalli und Salz und Hochtief. Mhm. Hochtief sagt natürlich bei der Bauwirtschaft was aus, Salzgitter.
Genau.
Wo wir bei Klöckner schon mal Thema Stahl waren.
Dann Softbank.
Vielleicht genau, Softbank ganz interessant aus Japan, aber es ist ja auch als Großinvestor darüber hinaus sehr aktiv und sagt vielleicht über die auch was, kann vielleicht auch ein bisschen Insights geben zum Tech-Universum insgesamt. Ganz aktiv. Dann am folgenden Tag, am 14. haben wir Alibaba, ein sehr wichtiges Unternehmen, sehr niedrig bewertet. Wenn man denn in China investieren möchte, würde ich sagen, sollte das einer der. Auf akustisch kommt das jetzt so gut rüber. Ich habe da wieder neben das Mikrofon gesprochen, merke ich gerade. Whatever. Wenn man in China grundsätzlich für investierbar hält, Klammer auf, ich nicht, Klammer zu, dann vielleicht von der Bewertung her ganz interessant. Aus Deutschland, Brenntag, Hannover Rück, finde ich sehr, die deutschen Versicherungen sind ja
spannend,
sehr stark, auch toll gelaufen, also Versicherungen insgesamt, aber da denke ich, ist Deutschland auch recht gut aufgestellt. Dann
Fraport.
Im Gegensatz zur Tech-Branche. Fraport.
Eckhart und Ziegler.
Home Depot. Dürr aus Deutschland. Euroshop. Nordex. Bei Tradern sehr beliebt.
Ja.
Ob das ein Investment ist oder nicht.
Da der Blick auf die Margen.
Genau. Dann das Thema, auch Thema Margen. Interessant. Auch weiter am 14. sind wir jetzt. Rheinmetall. Ja, es hat ja einen sehr sendungsbewussten CEO, der glaubt, von der Zeitenwende sehr viel mitzubekommen. Also generell bei den Verteidigungs-, bei den Rüstungskonzernen, die Frage, die werden analog zu Airbus und Boeing keinen Mangel an Nachfrage haben in den nächsten Jahren. Da ist dann die Frage, wie weit sie die Produktion, wie weit sie mit der Produktion nachkommen und wie die Margen aussehen. Dann aus Deutschland Porsche, die Automobil Holding. Ja.
ProSieben, ja. Deutsche Pfandbriefbank, also PBB AG. Sony kommt 14., ganz wichtig.
Große Konzerne, Tag Heuer, freudsche Fehlleistung, Tag Immobilien.
Ja, dann kommt, glaube ich, noch Tencent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, am 14. auch. Die sind nämlich mit Alibaba zusammen.
Genau.
Verbio, Vodafone, auch spannend. Zweitgrößter Carrier in Europa.
Und dann sind wir schon mal am 15.
Jo.
Da ABN, große europäische Bank. Allianz, spannend. Ganz auch wichtig.
Biffinger, Bertrand.
Genau.
Cisco. Das Urgestein des neuen Marktes, der Nasdaq-Bubble.
Kein Megacap, aber nach deutschen Maßstäben, glaube ich, etwa genauso groß wie die größte deutsche Company SAP.
Ja.
Also, ja.
Dann unser Mutterhaus am 15. Darüber
wollen wir nicht kommentieren. E.ON, spannende Branche, hängt vorhin immer von sehr viel regulatorischen Faktoren ab, was da passiert.
Ja.
Kann sich von Wahl zu Wahl und von Atomunfall zu Atomunfall immer ändern, wie das laufen, wenn es nicht so traurig wäre.
Freenet, Grenke, JD.com kommt am 15.
Mhm. Auch ein großer chinesischer Player.
Ja. LEG Mobilen und Merck, DAX-Wert. Mhm. Ne? Also nächste Woche gibt es nochmal so ein bisschen weiter. Wir hatten jetzt E.ON, wir hatten Merck, wir haben Bayer, dann eine RWE kommt noch.
Genau, also, finde ich spannender als die Rosneft, die da vorstehen haben.
Ja, Rosneft ist ja erstmal nicht mehr investierbar. Nee. Ja,
für uns zumindest.
Ja.
Talanx, sehr gut gelaufen.
Ja.
Wie gesagt, Versicherer hat ein starkes Jahr und auch nach wie vor finde ich sie, auch wenn die Zinsen nicht weiter steigen sollten, weiterhin sehr interessant.
ThyssenKrupp Nucera, vor kurzem erst das IPO gemacht.
ThyssenKrupp, so eine never-ending story. Ich weiß nicht, ob das eine Management- oder eine Branchen- oder eine deutschlandspezifische Problematik ist. Warta, sehr beliebt bei Tradern.
Ja, da wird es auch nochmal spannend, ob da jetzt bald, oder ob die Lichter ausgehen und was da passiert. Willeroy-Boch, altes Traditionsunternehmen.
Ich wünsche allen Zockern viel Spaß. Willeroy-Boch ist was anderes, ja.
Mal am 16. schon.
Dann haben wir den 16.
Da kommt Deer. Deutsche Telekom. Ja. EasyJet.
Oh. Fluggesellschaften sind überwiegend aus meiner Sicht auch Trading und keine Investing-Themen. Dann die Siemens. Die ist natürlich ein anderes Kaliber.
Südzucker. Swiss Re, Take-Two, auch spannend. Ja. Gerade großer Spielehersteller. Under Armour finde ich noch ganz spannend. Mhm. Der Sportartikelkonzern aus den USA.
Kann was zum Konsumenten sagen.
Genau.
Natürlich diese... In den USA diese K-Shape-Entwicklung, dass man eben der wohlhabende Konsument, der LVMH-Konsument sich gut entwickelt und der McDonald's-Konsument eher weniger gut.
Ja.
Da kann man bei jedem Konsumartikelhersteller, der reportet, ein bisschen was davon ableiten.
Walmart, Wienerberger werden beide berichten.
Und dann sind wir schon am Wochenende.
Ryanair, am 17.
Ryanair ist vielleicht die einzige Luftfluggesellschaft, wo man sagen könnte, das ist schon nächste Woche.
Nee, Richemont ist noch, der Luxusgüterkonzern, der jetzt, glaube ich, heute so ein italienischer
Schub. Ryanair meinte ich schon nächste Woche, da war ich meine Zeit voraus.
Du bist schon wieder eins rüber, du bist schon am 20., da reden wir nächste Woche drüber. Aber Ryanair haben wir schon mal als Vorgucker für die Woche
da. Als Spoiler.
Richemont
ist dann der Konsument, der gut läuft und Ryanair eher der nicht so gut läuft.
Genau, Holzklasse und First Class. Gehen wir auf die Makroebene. Also Montag ist jetzt nichts gefunden, da ist, glaube ich, nichts weiter so los, aber Dienstag wird es ganz spannend.
Jupp, da gibt es einmal aus Deutschland Verbraucherpreise.
Mhm.
Dann ganz wichtig aus den Staaten auch die Verbraucherpreise.
Ja.
Die werden einiges darüber aussagen, werden auch nicht.
Nee, die Erzeugerpreise, da gibt es ja. Also Erzeuger habe ich hier.
Sowohl Verbraucher als auch Erzeuger.
Achso, okay. Ja, gut.
Erzeuger kommen auch, aber ich habe auch Verbraucherpreise.
Okay.
Werden beide, Erzeugerpreise werden für die FED eventuell noch wahrscheinlich noch wichtiger sein, haben ja auch einen gewissen Vorlauf, von daher sagen sie mir Zukunft mehr aus, von daher sind die auch wichtiger, das wird einiges drüber aussagen, vielleicht ein bisschen neu justieren, die Markteinschätzung über die Zinserwartung, dann am Dienstag auch ZDW-Umfrage,
ja.
Dann Mittwoch, oder hast du Dienstag noch was?
Nee,
das war Mittwoch.
So, genau.
Mittwoch aus China, Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion, ist ganz spannend. Dann Bruttoinlandsprodukt der Eurozone aus den Vereinigten Staaten kommen dann nochmal viele wichtige Daten, die auch viel beachtet werden, die Einzelhandelsumsätze.
Ja.
Dann nochmal Verbraucherpreisindex.
Mhm. Und der New York Empire State Index.
Die haben Dienstag oder Mittwoch, whatever, ja, genau, auf jeden Fall, ja. Und Controlling des Einzelhandels, Einzelhandelsumsätze. Und einiges darüber aussagen, wie sich der Verbraucher entwickelt in den USA.
tragende Säule ist
mit 70% des BIP ausmacht.
Ja.
Donnerstag haben wir Industrieproduktion und Erstanträger Arbeitslosenunterstützung der USA.
Philly Fed Index, also Großraum Philadelphia. Ja. Und dann sind wir schon Freitag.
Verbraucherpreise in der Eurozone habe ich da und japanisches BIP.
Genau, Bruttoinlandsprodukt wird sicherlich immer ganz spannend werden. Und genau, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Cool, dann sind wir durch. Lieber Dirk, vielen, vielen Dank, dass du mir wieder hier oder uns hier die letzten 55 Minuten Rede und Antwort gestanden hast.
55 Minuten, die Zeit vergeht wie im Flug.
Wahnsinn, ja. Oder? Ja, muss ich auch sagen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, wenn man mich gefragt hätte. Wahnsinn, ja, 55 Minuten wart ihr auch dabei und habt bis zur letzten Minute durchgehalten. Vielen Dank auch an unsere Hörer und Hörerinnen, die eben hier bei dem Podcast mit dabei waren. Und ja, euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Alles Gute. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, kurz vorm Pfingstwochenende.
Aha,
und dann gibt es auch wieder neue Informationen, neue Nachrichten und natürlich neue Daten. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann, genießt das Wochenende. Ciao, ciao.
Tschüss.